Ja, vor einigen Wochen war ich schon mal hier und habe zu dem ersten Teil einer, wie schon angekündigt, von der Predigt, werden dann Anspiel dazu, mit Geige und mit Zetteln, die angeklebt wurden, nämlich diese Frage mal nachgehen, wer bin ich? Oder wer bist du denn? Wer sind wir? Und wir hatten damals, hatte ich als Anschauungsmaterial ein Material, einen 50-Euro-Schein dabei. Habe ich heute wieder einen dabei, 50-Euro-Schein, um damit was deutlich zu machen. Da steht also drauf, wie viel der Wert ist. 50 Euro. Ich weiß nicht, möchte denn gern jemand haben, diesen 50-Euro-Schein? Wieso lacht ihr da? Ach so, braucht ein 50-Euro-Schein auch eine Rückseite? Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe auch einen, aber den behalte ich. Genau, und 50-Euro-Schein, der braucht eine Rückseite. Also nur eine Vorderseite, wo drauf steht 50 Euro wert, macht diesen 50, das Papierstückle hier noch nicht wirklich wertvoll. Sondern es braucht eben auch die Rückseite, wo Europa drauf ist und ich weiß nicht genau, was da alles draufsteht, ist auch nicht so wichtig. Also, das ist was so der Gedanke. 50-Euro-Schein hat seinen Wert nur durch zwei Seiten. Und genauso wie hat unser Leben nur Wert, wenn wir zwei Seiten haben. Ich erkläre noch, worum es dabei geht. Aber zunächst mal, die erste Seite war das vom letzten Mal, nämlich unser Wert, unsere Identität. Und wir hatten hier dieses Bild, wo wir gesagt haben, wir sind alle von Gott, der Vater. Gott ist unser Vater, Gott hat uns gemacht, Gott hat uns, den Menschen, als er dann im Paradies, Adam und Eva, da diesen Gehorsam nicht gelebt haben, mussten sie sich trennen. Und dann kam Jesus auf diese Welt, um aus den Menschen und aus den Geschöpfen Kinder Gottes zu machen. Und das ist unsere Identität. Das war das, unsere Identität. Und aus der Identität heraus erfolgt der Gehorsam. Letztes Mal war so der Punkt auch, oft leben wir es anders. Wir denken, und in dieser Welt läuft es auch so, wenn du gehorsam bist, wenn du was leistest, dann bist du jemand. Und so leben manche auch ihren Glauben, sagte ich falsch herum, so quasi, okay, ich glaube an Gott und jetzt bin ich gehorsam und wenn ich alles richtig mache, dann bin ich auch wirklich ein Kind Gottes. Aber es ist bei Gott eben genau andersherum, und das ist das Tolle, ne, dass Gott, der Vater, uns geschaffen hat. Wir sind seine Kinder. Er schenkt uns das. Wir müssen das nicht uns selbst erarbeiten, dass wir Kinder Gottes sind, sondern weil Jesus am Kreuz gestorben ist, durch den Glauben an ihn, werden wir seine Kinder. Und daraus folgt dann der Gehorsam. Also das war so die erste Seite der Identität, wer wir sind. Und so beantworten wir ja auch die Frage danach, wenn uns jemand fragt, wer bist du denn? Es gibt zwei mögliche Antworten, Bereiche, in denen wir antworten. Nämlich einmal, dass wir sagen, wer bin ich? Also ich bin Winfried Steinacker, ich bin geboren da und da und verheiratet und habe drei Kinder. Und dass wir sagen, wer ich bin, was meine Identität in gewisser Weise ist. Aber die Frage, wer bin ich, können wir auch so beantworten. Und beantworten wir auch manchmal so, indem wir sagen, was wir tun. Also die Frage, wer bin ich, könnte ich auch beantworten. Ich bin Pastor, ich bin Koordinator für ehrenamtliche soziale Dienste bei Malteser Hilfsdienst. Ich bin das und das und das und das tue ich, das macht mich aus. Also auch diese zweite Seite gehört mit dazu, also die Rückseite gehört mit zu unserem Leben dazu. Und darüber wollen wir heute miteinander nachdenken, über diese zweite Seite. Was macht denn mein Leben, nicht nur die Identität, wertvoll, sondern was ist denn auch die Rückseite? Was gehört denn da auch mit dazu? Was macht mich denn als Menschen, als Christen, als Kind Gottes, in gewisser Weise auch komplett und echt? Und Text hatten wir damals, und wird heute auch nochmal der Text sein, die Berufung von Gideon. Gideon, einer der Richter in der Zeit Israels. Es war ja zwischen dem, dass Josua das Land erobert hat und die dann später Könige wollten, Saul und David und so weiter. Da gab es diese Zeit zwischendrin, wo es immer auf und ab ging. Feinde haben das Volk Israel bekämpft, weil das Volk nicht auf Gott gehört hat und dann hat Gott einen Richter berufen. Und einer davon war ja der Gideon. Und ich lese uns mal vor, wie Gideon berufen wurde. Und da heißt es in Gideon, in Richter 6, Vers 11, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinde bei Ophra. Sie gehörte Joasch, einem Nachkommen des Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kelter Weizen zu dreschen. Er wollte das Korn in Sicherheit bringen, bevor die Midianiter es rauben konnten. Da erschien ihm der Engel des Herrn, kommt auch ein Engel vor, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Gideon fragte nach, wie meinst du das, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns dann das alles? Wo sind alle seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Doch jetzt lässt uns der Herr im Stich. Die Midianiter können mit uns machen, was sie wollen. Da gab ihm der Herr den Auftrag, geh los, du hast die Kraft dazu, du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Gideon fragte nach, wie meinst du das, mein Herr? Wie soll ich denn Israel retten? Meine Familie ist die ärmste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Da sagte der Herr zu ihm, ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Gideon antwortete ihm, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen. Dann weiß ich, dass du es bist, der mit mir redet. Mal so weit. Also hier haben wir zunächst nochmal bei Gideon auch diese Frage der Identität. Gott beruft ihn, Gott begegnet ihm und er sagt, ich bin doch der Kleinste, der Jüngste und überhaupt kein großer Name. Wer bin ich denn? Also ich bin doch niemand. Und Gott sagt, nein, ich bin aber mit dir. Und deshalb bist du jemand. Du hast Gott auf deiner Seite. Und genau das ist ja das, was auch hier auf dieser Grafik gemeint ist. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sind wir jemand. Dann steht da bei uns mehr als 50 Euro drauf. Da steht nämlich drauf, Kind Gottes. Die eine Seite unseres Seins, die Identität. Und die wird dem Gideon zugesprochen. Das war er vorher auch schon, wusste er bloß nicht oder war sich dessen nicht bewusst. Es wird ihm zugesprochen. Und dann aber eben auch die zweite Seite dieses 50-Euro-Scheins, beziehungsweise die zweite Seite dessen, was Gideon hier erlebt, nämlich, dass ein Auftrag mit verbunden ist. Ein Auftrag, der gewaltig ist. Gott sagt zu Gideon, geh los, du hast die Kraft dazu, du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Was für ein Auftrag. Unterdrückt, er muss in der Kelter sein Weizen dreschen und sich verstecken, weil sie keine Chance haben, sich zu verteidigen. Und jetzt kriegt er den Auftrag, das zu tun. Eine riesige Herausforderung. Wie soll er das machen? Da könnte man schon an seine Identität auch zweifeln und sagen, oh Gott, was denkst du dir denn dabei? Aber wir kennen die Geschichte ja wahrscheinlich so zum Teil. Gideon hat ja tatsächlich einiges für Gott erreicht. Ist ja wahr geworden, was Gott gesagt hat. Weiß nicht, ich würde die Geschichte gerne ein bisschen kurz erzählen, damit wir da wieder up to date sind. Genau, zunächst mal ist ja so, dass Gideon, als er hier fragt, ich will ein Zeichen, da ist es ja noch nicht das mit diesen Tüchern und mit der Wolle, sondern die machen einen Vertrag. Er bringt Opfertiere und Gott fällt Feuer vom Himmel und ein Teil wird verbrannt. Das ist dieser Vertrag, den Gott macht. Und daraufhin geht Gideon los und reißt zunächst mal so ein Götzenbild um. Das da auf einer Höhe stand. Ein Götzenbild, reißt es um und baut ein Altar für Gott. Und das Volk hätte ihn fast gelüncht dafür, wenn sein Vater ihm da nicht geholfen hätte. Und dann kommt ja diese bekannte Geschichte von Gideon. Dass er nochmal den Auftrag kriegt, die Midianiter zu besiegen. Und dann Gideon sagt, das will ich aber genau wissen, ob ich das wirklich bin. Ob du das bist, Gott. Deswegen macht er mit Gott ja diesen Deal und sagt, okay, ich lege hier ein Stück Schafwolle auf die Tenne, auf den Boden, und wenn nur die Schafwolle morgen früh trocken ist, nass ist, und die Tenne drumherum trocken ist, dann weiß ich, dass du das bist. Und am nächsten Morgen tatsächlich Wolle nass, Tenne trocken. Aber da ist Guido nicht anders wie wir, sagen, ach ja, vielleicht ein bisschen Zufall. ich möchte nochmal von Gott wissen und sagt zu Gott, diesmal machen wir es andersrum. Wolle trocken, Tenne nass. Und tatsächlich, am nächsten Morgen, Boden nass und die Wolle ist trocken. Klar, jetzt weiß der Gideon, okay, ich bin gefragt, ich darf das tun. Und dann kommt ein Dekret, werden alle Männer, die wehrfähig sind, werden zusammengerufen und 32.000 Männer kommen zusammen. Das ist schon mal was, kann ja ein bisschen beruhigend zu wissen, 32.000 Männer, die sich da einbringen wollen, super. Allerdings sind es zu viele für Gott. Das fand ich interessant, ne? Gideon. Und Gott sagt, frag mal, wer alles Angst hat. Alle, die Angst haben, dürfen heimgehen. Und 22.000 haben Angst und gehen heim. Also bleibt 10.000 noch übrig. Da hat der wahrscheinlich, Gideon, könnte ich mir vorstellen, gedacht, okay, 10.000 ist auch noch mal was. Geht noch. Gott sagt, immer noch zu viel. Geht zu einer Quelle, zu einem Fluss und lasst die Männer trinken. Und ich sag dir dann, wer bleiben darf. Und dann, Basisbibel schreibt es so schön, dann gab es 300, die haben geflappert. Also quasi, ganz viele haben mit der Hand Wasser geschöpft und die sind einfach mit dem Mund in den Fluss und haben da Wasser eben rausgeschlappert mit der Zunge. Das waren 300. Und Gott sagt, schickt die 9.700, die mit der Hand geschöpft haben, nach Hause, 300 reichen. Und da wahrscheinlich, weil wir wissen ja nicht, was Gideon gedacht hat, wird erzählt, also 300 Mann, ein Riesenheer, was soll da noch gehen, wie soll das funktionieren? Aber Gideon wird trotzdem nochmal von Gott auch ermutigt. Ich finde es schön, wie Gott hier den Gideon einfach nochmal ermutigt. Er sagt, wenn du immer noch Angst hast, dann schleich dich doch heute Nacht zum Lager der Midianiter hinunter, nimm einen Freund mit und schleich dich da runter. Und dann schleicht er sich runter und die kauern hinter einem Zelt. Und wir hören, wie zwei vor dem Zelt sitzen von den Midianitern und einer erzählt und sagt, boah, ich habe einen Traum gehabt. Heute Nacht kam ein Gerstenbrot, ist den Berg hier runtergerollt, über unser Lager drüber gerollt, hat alles umgeworfen, alles kaputt gemacht. Der andere sagt zu ihm, ich glaube, das Gerstenbrot, da geht zum Gideon. Ich glaube, das ist der Gideon. Und der Gideon sitzt hinter dem Zelt mit seinem Freund und hört es. Und das war nochmal diese Ermutigung, die der Gideon gebraucht hat. Und jetzt geht er tatsächlich hin, sie greifen das Volk an und sie besiegen die Midianiter, indem sie eigentlich nur Krach machen. Nämlich mit Krügen, Fackeln drin und dann werden die Krüge zerschlagen und sie rufen ganz laut für den Herrn und für Gideon. Das ist das, was sie rufen, das ist das, wie sie diesen Sieg erringen. Alle genau, besiegen und dann ganz viele auch umgebracht werden. Gideon hat eine unglaubliche Aufwertung in seine Identität bekommen, einen Auftrag von Gott bekommen, aber eben auch und auch diese Berufung, diesen Auftrag. Das gehörte hier bei Gideon ganz eng zusammen. Und so ist es auch bei uns. Wir sind Kinder Gottes, wir sind beschenkt. Gott hat uns alles das gegeben, was wir brauchen, für unsere Seele, für unser eigenes Leben, für uns selbst. Und da ist aber immer auch eine Berufung mit dabei. Wie bei Gideon auch. Es ist immer auch die zweite Seite dabei. Die Identität, wo drauf steht, wer ich bin, aber dann eben auch dieser Auftrag. Das gehört bei Gott immer zusammen. Diese Berufung. Und wenn wir mal so ganz offen und ehrlich sind, ich habe so stark den Eindruck, dass wir hier in Europa, in Deutschland, viele Christen haben, die einfach nur mit dieser Seite des Glaubens zufrieden sind. Sagen, ich bin getauft, bin wiedergeboren, ich gehe regelmäßig in die Gemeinde, mir ist vergeben, ich habe einen geduldigen, einen lebendigen Gott, der nach mir schaut. Alles gut, passt. Und dann war es das mit Glaube. Ich glaube, es gibt ganz, und ich entdecke das ja bei mir selber auch, ihr vielleicht bei euch auch manchmal, zu sagen, ah, ist doch alles gut. Und ich bin neulich mal tatsächlich erschrocken, als wir Besuch hatten, die Schwiegermutter hatte Besuch und hat es dann meiner Frau erzählt, dass der eine da war, die sie besucht hat, auch Christ,
und gesagt, oh, ist doch schade, dass so wenig in Deutschland geschieht, so wenig Menschen zum Glauben kommen und so, und müssen wir da nicht was machen? Und dann sagte die ganz ernst, nö, warum? Also wir sind doch geliebt von Gott, das reicht doch. War also eine Christin, die gesagt hat, ich bin geliebt, ich bin, bei mir steht drauf, Kind Gottes, es reicht doch, passt doch. Das andere, weiß nicht, was sie dann weiter gesprochen haben, ob sie auch über die Menschen gesprochen haben, die Jesus noch nicht kennen, ob sie auch darüber gesprochen haben, dass Jesus, ja, dass Gott will, dass alle Menschen geholfen wird. Wie sollen Menschen etwas mitkriegen von dem, was Gott ist, wer Gott ist, wer Gott für uns ist? Es gehört also zusammen, die Identität und die Berufung. Wir Christen, wir brauchen beide Seiten. Glaube ist tatsächlich nur echt, wenn beide Seiten zusammenkommen. Und ich glaube, das ist manchmal auch der Grund, wenn wir das so erleben, dass wir sagen, ja, mein Glaube, mein Christsein ist gerade so, ja, es ist schon da und ich glaube auch an Gott, aber es nimmt mich nicht so richtig mit. Also so richtig Schwung, so richtig Begeisterung ist nicht dabei. So, bin gerade dabei, noch was anderes vorzubereiten für eine Freizeit, wo es dem Bibelvers, wo es heißt, dass die, die an Gott glauben, wie die Schrift sagt, von dessen Leib lebendige Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich weiß nicht, ob du gerade den Eindruck hast, boah, also wenn Menschen mit mir zusammenkommen, die werden sofort lebendig und die spüren was von meinem Glauben, die kriegen da was mit und da bewegt sich was. Da gehen Ströme lebendigen Wassers von mir weg, von meinem Leben. Weißt du, das ist, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, wenn man nur die eine Seite des Glaubens mitnimmt und sagt, das ist das, was meinen Glauben ausmacht und das reicht und das passt doch. Aber Glaube ist nur dann nicht, wenn es auch die zweite Seite gibt, wenn ich einmal diesen Auftrag sehe, wenn aber auch Glaube mein Leben eben bestimmt. Wenn der Glaube, die Beziehung zu Jesus, das, was in der Bibel steht, meine Ehe bestimmt. Meine Familie bestimmt, wie ich Beruf lebe, davon bestimmt wird. Meine Nachbarschaft davon bestimmt wird, dass ich mit Jesus unterwegs bin und an Gott glaube und er mir diese Identität geschenkt hat. Meine Finanzen oder was auch immer die einzelnen Bereiche sind in eurem Leben. Das ist dann echt, wenn das da hineinspielt. Und Jesus ist das auch ganz wichtig. Wir haben einen Bibelvers, eine Folie haben wir doch heute, Johannes 15, 16 und 17, wo Jesus nochmal den Jüngern ganz klar sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch, ihr sollt einander lieben. Also hier auch haben wir auch das, ne? Er hat uns erwählt, nicht wir haben ihn erwählt. Er hat uns geschenkt, er hat uns unsere Identität gegeben, er hat uns das gegeben, was unser Leben braucht. Und dann aber auch, das gehört eben dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Dass das sichtbar wird, dass die Rückseite, die zweite Seite des Glaubens auch vorkommt. Eben Einfluss hat auf, wie ich schon gesagt habe, mein Miteinander im letzten Vers, wie wir miteinander umgehen, wie das soll sichtbar werden. Wir dürfen Gott bitten und es geht um Frucht, dass unser Leben Frucht bringt. Und das ist ja immer so eine Frage, was meint denn Frucht? Ich erlebe das oft, wo wir sagen, ja, Frucht ist die Früchte des Geistes. Galater 5, 22, Liebe, Freundlichkeit, Geduld. Können wir auch mal testen und prüfen, wie viel Geduld, wie viel Freundlichkeit ist in unserem Leben, wenn wir mit Menschen umgehen. Aber wenn man den Text noch ein bisschen genauer anguckt, geht es hier eben auch um noch mehr als Frucht. Da ist die geistliche Frucht fast eigentlich gar nicht gemeint, sondern es geht vor allem darum, Frucht ist eine Frucht, die bleibt, heißt an einer anderen Stelle. Etwas, was eine Auswirkung hat, wo etwas verändert wird über dieses Leben hinaus. Eine ewige Frucht. Und das gibt es eigentlich ja nur da, wo wir Menschen helfen und wo Menschen zum Glauben kommen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, Jesus kennenlernt und irgendwann sich für Jesus entscheidet, dann ist er auch gerettet. Dann ist er auch, kriegt er auch diese Identität. Dann erfährt er all das und wird gerettet. Und das meint Frucht hier auch, dass wir unser Leben dafür einsetzen, dass Menschen Gott kennenlernen. Unser Handeln oder aber auch unser Reden. Dass das sichtbar wird. Dass wir uns darum auch bemühen, zu gucken, wie Menschen denn das mitkriegen, dass sie geliebt sind. Dass Gott sie gemacht hat, dass Jesus gekommen ist, für ihre Schuld und Sünde gestorben ist. Und ich möchte es nochmal, ich weiß nicht, geht mein Headset? Vielleicht, dass mir die Tafel doch schön drauf stellen. Ich möchte nochmal hier zu der Tafel kommen und ich habe nochmal ein zweites Bild oder zweite Grafik. Also auch nochmal hier, wir beginnen natürlich wieder mit dem Vater. Der Vater ist derjenige, der uns berufen hat, der uns diesen Auftrag gibt, der uns unsere Identität schenkt, der uns, wie es in dem Vers heißt, erwählt hat. Gott hat uns erwählt. Jesus steht hier, aber wir nehmen das jetzt mal zusammen. Also, wir sind erwählt und berufen. Wie der Gideon berufen wurde. Und was hat der Gideon dadurch bekommen, dass ihn Gott berufen hat, dass er diesen Auftrag gekriegt hat und er dann nochmal diese Bestätigung und diese Ermutigung bekommen hat? Und der Gideon dürfte dann mit diesem Bewusstsein, ich bin von Gott berufen, auftreten in einer Autorität. Er hatte diese Autorität von Gott gesandt. Also der Vater schenkt uns und gibt uns in der Berufung, in unserem Auftrag eine Autorität mit. Eine Autorität. Das ist das, was Gott uns gibt, indem er uns beruft und sagt, ich sende dich. Ich sende dich in diese Welt, zu den Menschen, Missionsbefehl, hinzugehen in alle Welt und zurzeit kommt ja alle Welt auch zu uns, also heißt natürlich überall hin. Das heißt also, wenn Gott uns beruft, dann haben wir ihn bei uns. Wenn wir also mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, wenn wir für Menschen beten, wenn wir uns um Menschen bemühen, dass sie etwas mitkriegen vom Glauben, wenn wir sie einladen wollen in den Gottesdienst, in den Hauskreis, in den Seniorenkreis, in die Bibelstunde, da wo wir hingehen, oder auch in unser Leben, dass sie was mitkriegen von dem, wie wir leben, dann dürfen wir das tun mit einer Autorität, mit diesem Wissen, Jesus steht hinter mir, Gott steht hinter mir, der Heilige Geist ist in mir und hilft mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich predige mir das auch immer wieder selber, weil ich da echt auch oft ganz viel, merke das gar nicht viel zutraue. Ich denke manchmal, oh, wenn ich da jetzt irgendwas sage, was denkt der? Eigentlich dumm, weil Jesus dahinter steht, weil Gott hinter mir steht. Mit diesem Bewusstsein dürfen wir in dieser Welt leben, von dem Vater, von dem Schöpfer dieser Welt berufen und gesandt. Und er ist mit dabei, wenn wir, wie gesagt, uns auf den Weg machen, Menschen zu helfen, Menschen Gutes zu tun, mit diesem Ziel auch, dass sie dann irgendwann Jesus kennenlernen und ihr Leben Jesus geben. Und das Tolle ist ja, was der Gideon erleben darf, dass er tatsächlich die Macht hat, das Volk, die Midianiter zu besiegen. Also daraus folgt eine Vollmacht. Aus dieser Berufung heraus, aus der Autorität heraus, kriegen wir diese Vollmacht. Gott stellt sich zu unseren Bemühungen. Gott will das nutzen, wenn wir mutig sind und diesen Schritt gehen. Und dann dürfen wir auch erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen gerettet werden. Bei Gideon ja ganz spannend nochmal, dass er diese Berufung erlebt hat und dann diese Kraft bekommen hat, dass ihm zwar die vielen Leute weggenommen wurden und wo er sich hätte auf sich selber verlassen können, aber dass er diese Ermutigung von Gott immer wieder bekommen hat. Mit der extra kleinen Kraft hat Gott gewirkt und da finde ich den Gideon richtig sympathisch oder was ihm erfahren ist. diese kleine Kraft erlebe ich auch bei mir, erlebe, ich glaube, viele von uns. Und erleben wir ja zurzeit auch, würde ich mal so behaupten, in Deutschland, wenn es um christliche Gemeinden und den Einfluss, den wir als, oder die Wirkung, die wir als Christen haben in diese Welt hinein, ist eine kleine Kraft. Aber wir haben diese Autorität und die Vollmachten sind da berufen, dazu berufen. Klar, jetzt bei Gideon, gerade in unserer heutigen Zeit, ist das natürlich auch eine gefährliche Geschichte, ne? Wenn man jetzt sieht, dass Israel im Gazastreifen sicher nicht alles richtig macht, gar keine Frage, vieles da schief läuft. Gideon zur damaligen Zeit hat das ganze Volk besiegt. Aber darum geht es bei uns ja nicht, glücklicherweise, sondern es geht darum, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Und der Gideon wurde von Gott angesprochen und der Vater, Gott, hat ihm die Autorität gegeben, diesen Auftrag auszuführen, das Volk zu besiegen, die Feinde zu besiegen. Und was daraus gekommen ist, ist diese Vollmacht. Das gilt auch für uns, dort wo wir uns darauf einlassen. Und das ist schon die Frage von dem Gideon, von diesem her, nehmen wir den Auftrag an, lassen wir uns damit hineinnehmen. Und heute so die Einladung, diesen Auftrag mal wieder ganz neu vielleicht sich bewusst zu machen, anzunehmen. Unseren Glauben echt sein lassen, die beide Seiten des Glaubens mitzunehmen, auch diese Berufung und die hineingerufen werden. Heute vielleicht zu entscheiden, heute nach dem Gottesdienst oder jetzt dann gleich vielleicht zu entscheiden, okay, ich will diese Berufung wieder ganz neu annehmen für mich, wieder ganz neu leben. Ich will heute beginnen, dafür zu beten, für den oder jenen, den ich kenne, der Jesus noch nicht kennt. Ich will dafür beten, dass wir als Gemeinde Mensch ansprechend sind, sodass Menschen kommen und sich einladen lassen. Oder sich ganz bewusst auch vorzunehmen, Menschen von dem Glauben davon zu erzählen. Es ist eine Herausforderung, es bleibt eine Herausforderung. Auch für den Gideon, obwohl er dieses Dreieck nicht kannte, aber so gelebt hat. Und deshalb möchte ich uns, mir selber lese ich das immer wieder auch mal durch und für euch auch, zum Schluss nochmal so mitnehmen, wie Gott den Gideon da zu dem Zelt und ihn ermutigt hat. Ich bin in so einem Netzwerk mit drin, wo es um Kleingruppen geht, wie Kleingruppen missionarisch gelebt werden können. Und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und da kommt immer wieder Berichte rein von Leuten, die das erleben, auch bei uns hier in Deutschland, dass Leute zum Glauben kommen. Ich möchte euch drei davon mal vorlesen, was ich so die letzten Monate bekommen habe. Gestern haben wir Rolf getauft. Einen unserer Senioren in unseren Zellgruppen, so heißen die Kleingruppen. Was für ein Fest, jemand in diesem Alter zu Jesus führen zu können. Er hat mit über 80 sein Leben unserem Herrn gegeben. Wow. Ermutigung, dass Gott sich dazu stellt, dass Menschen noch zum Glauben kommen. Und die haben sich in diese Person investiert. Oder ein schreibt im Mai, Good News, in unserer Zellgruppe, die seit September besteht, hat jetzt die erste Frau ihr Leben Jesus gegeben. Ich bin ganz glücklich. Wir haben das gestern erstmal mit einem kleinen Fläschchen Sekt und Gebet gefeiert. Ihr großer Wunsch ist jetzt, dass ihr Mann diesen Weg mit ihr geht. Vor einigen Wochen noch hat er gesagt, dass sie gerne alleine diese geistlichen Dinge machen darf. Jetzt sagte er, dass er für sich auch schon begonnen hat, darüber nachzudenken. Betet ihr mit dafür, dass auch Christian, so heißt er wohl, den Weg zu Jesus findet? Also da verändert das, dass ein Mensch zum Glauben gekommen ist, tatsächlich auch die Ehe, die Familie, das Miteinander. Also auch etwas, wo jemand das angenommen hat, sagen, okay, jetzt frage ich den, ob ich für ihn beten soll. Für ihn gebetet und erlebt, wie Gott eingreift, wie sich was verändert und er das dann auch zusammenbringt. Ich denke mir manchmal für mich selber, ich kann ja im Stillen dafür beten, für mich, für jemanden beten. Aber dann ist natürlich, wenn dann sich tatsächlich was Besserung einstellt, weiß die Person ja gar nicht, warum. Dass das was mit dem Glauben, mit dem, dass Gott eingreift, vielleicht zu tun haben könnte. Von daher, ich will es für mich lernen, tatsächlich da viel mutiger zu sein. Mir den Gideon als ein Beispiel nehmen, auch wo es um Glauben mit Leute ansprechen und so, und wir haben ja alle Kontakte zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sie anzusprechen und mit ihnen zu beten oder ja, einfach Dinge zu sagen, weil wir von Gott, vom Vater, diese Autorität bekommen haben und dann auch die Vollmacht dazukommt. Und weil es einfach zusammengehört. Wir sind von Gott geliebt, berufen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Das verpflichtet aber auch. Und das ist bei Gott, gehört es zusammen. Glaube hat dann auch was zur Folge in meinem Alltag. Und wo das nicht zusammenkommt, ohne Rückseite, da trifft es vielleicht das zu, was im Korintherbrief der Paulus schreibt. Wenn vorne Kind Gottes draufsteht in meinem Leben, dann bin ich gerettet, dann komme ich in die Ewigkeit, in den Himmel. Aber Paulus schreibt da ja auch, und bei manchen wird das, was sie getan haben, alles verbrennen und sie werden beschämt in den Himmel kommen, zwar errettet, aber ohne Frucht, ohne Lohn. Und ich glaube, das sind dann Christen, die nur die erste Seite gelebt haben. Wie gesagt, die sind auch, glaube ich, gerettet, weil wir es uns nicht erarbeiten müssen. Aber was in unserem Leben am Ende übrig bleibt, Bestand hat, ist das, was wir auf der Rückseite oder mit der Rückseite machen. Wir sind also eingeladen, diesen Auftrag anzunehmen, in dieser Welt das Evangelium weiterzusagen. Ich möchte beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, danke für das, dass du uns zu deinen Kindern machst, dass du uns so wert achtest, dass du uns so liebst, dass wir dir so wichtig sind, dass du in diese Welt gekommen bist, Jesus, und am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld und Sünde. Ja, Jesus, du hast etwas vor in dieser Welt. Du willst Menschen retten, du willst diese Welt retten und du willst, dass alle dich kennenlernen. Und dazu willst du uns gebrauchen, Herr Jesus. Lass uns Menschen sein, lass uns deine Kinder sein, die diesen Auftrag auch annehmen. Deren Glaube auch echt ist, durch das Vorder- und Rückseite zusammenkommt. Und ich danke dir für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die dich noch nicht kennen. Das sind die Nachbarn, die Bekannten im Verein vielleicht oder auf der Arbeit oder im Studium oder wo wir unterwegs sind. Da gib uns den Mut, doch wirklich mehr auch wieder davon zu reden, was du bist und wer du bist und dass du Menschen liebst. Gib uns den Mut, für Menschen zu beten, sie anzusprechen. Gib uns die Weisheit, Dinge vielleicht auch zu sagen und wann was zu sagen ist. Danke einfach, dass du uns da gebrauchen willst und dass das unseren Glauben, unser Leben unglaublich bereichert. Danke, dass du der bist, der uns liebt und der uns beruft. Amen. Und jetzt wollen wir auch noch gemeinsam das Vaterunser beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich bitte Gott noch um seinen Segen auch für uns. Nun, da bitten wir dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb du dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.